Als ich so gerade den Kindern zuhörte mit diesem schönen Lied, was ich bisher noch gar nicht kannte, habe ich schon überlegt, ob ich den Kindern nicht auch noch was beibringen sollte. Neues Lied. Müssen wir mal irgendwie machen, nicht? Das ist so was Schönes, wenn man sieht, wie Gott schon in den kleinen Kinderherzen wirkt. Und wenn ich hier fragen würde, wann sich die Einzelnen bekehrt haben, wäre ich ziemlich sicher, dass ein Großteil sagt, noch in der Kindheit oder in der Jugend. Und je früher man sein Leben dem Herrn übergibt, bewusst in seine Nachfolge tritt, desto mehr Zeit hat man normalerweise dann auch, wirklich ihm zu dienen und dann auch vieles mit ihm zu erleben. Ja, ich freue mich, dass heute noch etwas mehr da sind als gestern, weil ich da gestern Nachmittag doch einen kleinen Schrecken bekam und dachte, die Gemeinde hat doch schwer nachgelassen von der Zahl. Heute sieht es doch wieder anders aus und wir hatten also das Thema über den von Gott gebrauchten Mitarbeiter gestern als erstes und haben auch gesehen, dass dieses Thema praktisch alle anderen Themen letztendlich speist. Im 2. Timotheusbrief geht es einfach darum, dass man in schweren Zeiten im sogenannten großen Haus der Christenheit, wo viele sich Christen nennen, aber längst nicht alle Christen im eigentlichen Sinn des Wortes sind, wie man da trotz allem wirklich dem Herrn dienen kann und auch erleben kann, wie er wirkt und eingreift. Und was ich eben hörte von den beiden Brüdern, die da unter den Obdachlosen und Drogenabhängigen und so weiter wirken oder auch jetzt die letzte Woche besonders im Einsatz waren, das hat mich doch sehr froh gemacht, dass man auch eine solche Aufgabe hier in Angriff genommen habt. Und ich wünsche da den Beteiligten wirklich Durchhaltevermögen. Ich habe eine Zeit lang unter Alkoholabhängigen gearbeitet und ich habe gemerkt, das ist also wesentlich schwerer, als einen Vortrag zu halten, für mich zumindest. Und vor allen Dingen auch die Enttäuschungen, die man dabei erlebt. Ja. Also, dass der Herr euch immer wieder neu Freude ins Herz schenkt, auch wenn man nicht sofort Ergebnisse sieht. Aber die Bibel sagt, es wird kein Wort leer zurückkommen, es wird ausrichten, wozu es gesandt wurde. Es dauert manchmal lange. Ich erlebe das ab und zu, dass jemand mir sagt, vor 30 Jahren habe ich mich unter deinem Wort bekehrt, aber ich habe die ganze Zeit nichts davon gewusst. Und dann plötzlich bekommt man einen Brief oder man begegnet jemanden. Man ist doch froh zu hören, wie Gott eingreift auf diese oder andere Art und Weise. Und ich persönlich glaube auch, dass diese persönlichen Begegnungen, der persönliche Dienst, das Entscheidende ist, wo die Leute entweder da schon den Herrn finden oder eben dann Mut fassen, dass sie sich sagen, also so wie ich den Uwe da erlebt habe oder wie die Einzelnen auch heißen, wo der hingeht, das will ich doch mal kennenlernen, was ist das für eine Gemeinde, was sind das für Leute, sind die glaubwürdig und so weiter, und das bereitet den Weg fürs Evangelium, wenn Leute da sind, die das Evangelium leben, bewusst mit dem Herrn. So, und darüber haben wir gestern dann auch gehört, dass der von Gott gebrauchte Mitarbeiter zunächst mal einen ungeheuchelten Glauben hat. Was das bedeutet, kann ich jetzt nicht mehr erklären, weil wir nicht so viel Zeit haben. Und dass dieser ungeheuchelte Glaube sich auch darin zeigt, dass man risikobereit ist. Das heißt, dass man auch eventuell für den Herrn bereit ist zu leiden. Wenn der Glaube echt ist, dann weiß ich, an wen ich glaube und wer es ist, der mich dann auch im Leid, in der Verfolgung, in der Bedrückung, in der Prüfung stärkt und mir die Kraft gibt, auch durchzuhalten. Und wir haben auch gesehen, dass für den Mitarbeiter es wichtig ist, dass er eine klare Vorstellung hat, das Bild gesunder Worte, sage ich für die, die gestern dabei waren, festhalten und dann nähren, bewahren, damit arbeiten, dass die Schrift, die Heilige Schrift uns erfüllt und wir von der Bibel her dann Ausrichtung bekommen, wie wir dem Herrn dienen können, auch im Hinblick auf eigenes Versagen, macht uns die Heilige Schrift aufmerksam, was zu korrigieren ist und wie wichtig Korrekturfähigkeit ist und Willigkeit. Darüber habe ich am Ende gestern Abend einiges gesagt und der ein oder andere von uns, hörte ich hinterher, hat sich dann auch an gewisse Personen erinnert, als ich dann dieses Beispiel nannte, das allerdings hier mit der Gemeinde nichts zu tun hat, das ist eine alte Geschichte, aber offensichtlich wiederholt sich Ähnliches immer wieder. Also ganz, ganz wichtig, dass wir aufeinander zugehen, dass wir aufeinander hören, dass wir einander wertschätzen, dass wir uns freuen über die Brüder und die Schwestern, die ihren Weg hierhin gefunden haben, um gemeinsam dem Herrn zu dienen und dann eben auch die Lasten tragen, einander die Lasten tragen und manches andere mehr. Ich habe ja diesen Zettel ausgelegt, der reicht auch noch für die, die heute hinzugekommen sind. Ich werde übrigens heute Mittag noch einige Bücher auslegen, die dann diejenigen, die zum Mittagessen bleiben, beziehungsweise auch hinterher zur letzten Stunde, dann unter sich aufteilen können, die sehr, sehr hilfreich sind für Leute, die unter Katholiken arbeiten. Ich habe da ein ganz dickes Buch, das gebe ich umsonst ab, Die Frau und das Tier heißt das, so eine Restauflage habe ich da aufgekauft, was über die römisch-katholische Papstkirche aufklärt und uns zeigt, wie sehr Katholiken den Herrn brauchen und wieder die Heilige Schrift unvoreingenommen lesen, ohne entsprechende Zusätze von ihrer Institution und dann wirklich in die Befreiung kommen. Das ist ungeheuer wichtig. Das ist zwar hier in Niedersachsen nicht ganz so stark verbreitet, weil in einigen anderen Bundesländern haben wir da sehr viel mehr Gelegenheit, aber diese Leute, was die brauchen, ist der Herr Jesus. Sie brauchen nicht die Sakramente, sie brauchen Jesus. Das ist das Entscheidende. Und das soll dieses dicke Buch, Die Frau und das Tier heißt das, dazu beitragen, dass wir in unserem Herzen ein tiefes Mitleid mit diesen Personen empfinden, weil sie in die Irre geführt werden durch ihre Religion. Das sage ich ganz, ganz deutlich. Und wenn sie dann die Bibel lesen, dann geht ihnen auf, welch eine wunderbare Freiheit im Evangelium liegt. Und dass wir nicht unter Druck, ständig in Angst, dass wir was verkehrt machen könnten, Gott dienen, sondern freiwillig, weil wir überwältigt sind von der Liebe unseres Herrn. So, und weil ich einige Freunde und Geschwister hier sehe, die mich erinnern an mein Missionsfeld von früher. Ich habe also eine Zeit lang in Kamerun gearbeitet, war eine sehr schöne Arbeit und auch sehr viel erlebt. Einige, die mein Buch kennen, die wissen um einige Geschichten dort, ja. Möchte ich in diesem Zusammenhang, wie wir Gott dienen, das habe ich gestern noch nicht erwähnt, die Motivation, ich habe das zwar kurz hingewiesen, muss die Liebe sein, aber welche Art von Liebe? Und da gibt es eine wunderschöne Geschichte von einem schwarzen Jungen. In Tanganyika hieß das früher, die Geschichte ist ungefähr 150 Jahre alt. Ein Kollege von mir, Missionar, ging über den Sklavenmarkt in Tanganyika, das war damals noch offiziell erlaubt. Heute gibt es zwar auch noch jede Menge Sklaven, aber angeblich ist das ja unterbunden. Damals war das noch offiziell. Ein Missionar geht über den Sklavenmarkt, da steht so ein etwa 12-jähriger Junge dort, ganz traurig natürlich. Er hat keine rosige Zukunft, er soll verkauft werden. Der Missionar wird innerlich bewegt und geht zu dem Sklavenhändler und fragt, was soll das, wie viel soll der kosten? Der nennt einen sehr hohen Preis. Der Missionar sagt, ich kann das jetzt nicht bezahlen, ich komme aber wieder, ich werde einige Dinge verkaufen, damit ich das Geld zusammenkriege, ich muss diesen Jungen haben. Der Missionar macht das, nach kurzer Zeit kommt er wieder zurück, hat das Geld zusammen, der Junge ist noch da. Er kauft den Jungen. Da werden vielleicht einige sagen, naja, das ist aber ein eigenartiger Missionar. Der kauft sich einen Sklaven. Wo gibt's denn sowas? Naja, die beiden gehen auf jeden Fall zum Haus des Missionars. Und als sie angekommen sind, sagt der Missionar zu diesem 12-Jährigen, hör mal, ich habe dich nicht gekauft, damit du mein Sklave wirst. Ich habe dich gekauft, um dir die Freiheit zu geben. Du bist frei. Kannst tun und lassen, was du willst. Und da fällt der Junge auf die Knie vor dem Missionar und sagt, Massa, deswegen weiß ich auch, dass das da war, es war eh nicht, ja. Massa, weil du mich so lieb hast, will ich dir dienen freiwillig mein Leben lang. Das ist die Haltung von jemand, der die Freiheit der Kinder Gottes begriffen hat. Der Jesus angenommen hat, ihn aufgenommen hat, dadurch geschieht ja die Wiedergeburt, dass er der Herr in meinem Leben wird, nicht nur der Heiland. Als der Heiland vergibt er mir meine Schuld, aber er tut es erst dann, wenn ich auch bereit bin, dass er der Herr in meinem Leben ist, dass er das Sagen hat. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann werden wir merken, dass, was der Jesus sagt, Matthäus Evangelium, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nehmt das auf euch, aber ich trage mit. Ihr seid nicht alleine. Gemeinsam schaffen wir das. Das Dienst für den Herrn, und das ist ja unser Hauptthema für dieses Wochenende, Dienst für den Herrn, eine ganz große Freude sein kann, wenn es auch nicht immer einfach ist. Aber das Herz, das für Jesus schlägt, das brennt für seinen Herrn, das nicht vergisst, welch einen Preis unser Herr für uns bezahlt hat, wie schwer es ihm geworden ist. Am Kreuz hören wir ihn, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nach den 3 Stunden der Finsternis, wo er deine und meine Schuld auf sich genommen hat, von Gott verlassen wurde, weil Gott Sünde nicht sehen kann. Und er keine Gemeinschaft mehr mit Gott hatte. Etwas, was er nie erlebt hatte. Von der vergangenen Ewigkeit bis zu diesem Moment, wo er am Kreuz hängt. Und dann diesen furchtbaren Ausruf dann. Mein Gott, warum? Und wir können die Antwort sagen. Weil du und ich, wir wären hoffnungslos und auch hilflos, haben wir eben gehört, uns selber zu retten, wenn der Herr nicht gekommen wäre. Übrigens, wir arbeiten ja auch unter den Flüchtlingen. Ich werde heute Mittag auch so kleine Kärtchen auslegen, die man Flüchtlingen in die Hand geben kann, die sich dann einloggen können ins Internet auf ihr Smartphone und dann sofort auf unsere Bibelkurse stoßen. Die kann man jetzt im Internet machen, die Bibelkurse. Es muss nicht mehr schriftlich sein. Wenn man einem Moslem einen Bibelkurs in die Hand gibt, einen schriftlichen Kurs, und der wird dabei entdeckt in seiner Unterkunft, dann bekommt er größte Schwierigkeiten. Aber wer auf seinem Smartphone die Bibelkurse macht, das merkt der andere ja nicht. Also große Möglichkeiten, die der Herr uns schenkt, wenn wir nur wollen. Liegt uns das wirklich am Herzen? Wollen wir für den Herrn irgendwie aktiv werden? Und das hängt an dieser Frage, was ist mir Christus wert? Und seht mal, diese erste Liebe, um die es geht, das brennende Herz, wird immer wieder entzündet an seiner Liebe für uns. Wenn unsere Liebe erkaltet ihm gegenüber, liegt das ganz einfach daran, dass wir zu wenig daran denken, was er für uns getan hat, welch einen Preis er bezahlt hat. Und wir müssen uns wieder mit seiner Liebe beschäftigen. Dann wird auch unser Herz wieder warm, jetzt im Bilde gesprochen, ja. Und wir werden dann wirklich solche Dienste tun, die ihr jetzt die ganze Woche über getan habt und auch sonst. Das ist ja wirklich einer der schwersten Dienste überhaupt. Das ist wunderbar, dass ihr in diesem Dienst tätig seid. Es gibt auch viele andere Dienste, die nicht ganz so schwer sind. Aber wichtig ist, dass wir überhaupt bereit sind, unserem Herrn zu dienen, weil wir überwältigt sind von seiner Liebe. Wie dieser Sklavenjunge, der jetzt frei geworden ist. Ich will dir dienen mein Leben lang freiwillig, weil du das für mich getan hast. Ja, und dann haben wir gestern gesehen, gestern Abend, dass der Dienst für den Herrn manchmal auch bedeutet, dass wir uns von Menschen trennen müssen. Das war sicher ein für manche neuer Gedanke. Es wird ja in unseren Kreisen auch zu Recht immer wieder darauf hingewiesen, dass wir keine Gemeinschaft mit Sünde haben, mit falscher Lehre, Ungerechtigkeit und so weiter. Das ist von der Bibel her ganz eindeutig, das muss ich nicht gerade erst beweisen. Das kann jeder sehen, wenn er ein paar Seiten in der Bibel liest. Immer wieder geht es darum, dass wir das Böse meiden, das Gute wählen. Und wir können es nur eben, wenn Jesus in uns wohnt. Ja, was ich in diesem Zusammenhang noch sagen wollte, für Menschen jetzt andere Religionen, denen haben wir ja auch zu tun. Was unterscheidet unseren Glauben zum Beispiel von einem Moslem oder Buddhisten oder Konfuzianer oder vom Schamanentum in Afrika, den Zauberern oder Ähnlichem? Die Schuldfrage, ja auch, aber nicht so krass. Denn auch in anderen Religionen wird durchaus gelehrt, dass der Mensch schuldig ist in irgendeiner Weise. Worin die Schuld besteht, ist natürlich dann unterschiedlich, je nachdem, welche Religion man befragt. Aber dass der Mensch schuldig ist, wird auch woanders gelehrt. Aber nur das Christentum bzw. der christliche Glaube lehrt, dass der Mensch auch hilflos ist. Er ist nicht nur schuldig, er ist hilflos. Er kann sich selber nicht retten, wenn Gott nicht eingreift. In allen Religionen, ich sage nicht in allen anderen, denn das Christentum ist keine Religion. Es ist die Offenbarung Gottes für den Menschen. Religion ist immer die Bemühung von sich aus, vom Menschen aus zu Gott zu gelangen. Aber es geht nicht. Gott muss zu uns kommen. Das ist die wunderbare Botschaft. In Jesus Christus ist er zu uns gekommen. Und wenn wir Menschen zum Glauben bringen wollen, muss das ganz deutlich werden. Nur Jesus rettet. Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das geht dann weiter. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wir müssen den Leuten auch ganz klar sagen, dass sie sich nicht bekehren können, wann sie wollen. Sie können den Zeitpunkt nicht bestimmen, sondern wenn Gott ihnen die Möglichkeit gibt, wenn Gott zu ihnen redet, aber das tut er jedes Mal, wenn wir ein Zeugnis geben oder wenn wir die Bibel lesen, durch die Bibel, dann ist der Augenblick da. Die Bibel sagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute ist der Tag des Heils. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Mensch die Botschaft hört, dann kann er sich bekehren und sollte sich auch bekehren. Und die Bibel beschreibt das so, wenn ein Mensch die Botschaft hört, ist es Gott der Vater, der zum Sohne zieht. Gott tut immer den ersten Schritt. Aber wenn Gott diesen Schritt getan hat, dann muss der Mensch wollen. Er wird nicht dazu gezwungen. Jede Bekehrung ist freiwillig. Aber ich sage noch einmal, Gott tut immer den ersten Schritt. Das heißt, wenn wir im Himmel sind, werden wir alle Gott loben dafür, dass er uns gezogen hat. Keiner wird sich auf die Schulter klopfen und sagen, das habe ich prima gemacht. Das habe ich auch verdient, dass ich jetzt hier bin. Nein, es ist alles Gnade und wir wollen die Gnade immer wieder rühmen. Aber es gibt Menschen in diesem großen Haus, ich habe das gestern erklärt, die Zeichen für die Christenheit, nicht mehr das Haus Gottes, die Gemeinde vom ersten Brief an Timotheus, sondern jetzt das große Haus. Jetzt kommen auch viele in die Gemeinde hinein, die keine wirklich wiedergeborenen Christen sind, sich aber als solche bezeichnen und in Gottes Augen unrein sind, nämlich mit der Sünde noch behaftet. Wer Jesus angenommen hat, ist rein in Gottes Augen. Das sehen wir in der Fußwaschung, Johannes 13. Da sagt der Herr Jesus, ihr seid rein, aber nicht alle, wenn er auch an Judas Iskariot denkt. Aber all die anderen, weil sie den Herrn angenommen hatten. Und dass in diesem großen Hause Gefäße sind, die zur Unehre sind, die unrein sind, das weist hin auf die Vermischung. Gläubige und Ungläubige zusammen in den Gemeinden. Aber die Ungläubigen tun so, als ob sie gläubig wären. Sie haben eine Form der Gottseligkeit. Und damit kommen wir in unser Thema von heute Morgen. Was heißt du aber? Wie reagieren wir? Im zweiten Kapitel sagt Timotheus, Wir können mit diesen Leuten, die so tun, als ob, aber in Wirklichkeit sich nicht reinigen lassen wollen, keine echte Gemeinschaft haben. Sich reinigen lassen heißt eben das Blut Jesu in Anspruch nehmen, zur Bekehrung kommen, zum Glauben. Dadurch werden wir rein. Und wir bleiben rein in dem Maße, wie wir Gottes Wort auf uns anwenden. Das ist die tägliche Reinigung. Ich erwähnte gestern, die Alten sagten, das tägliche Selbstgericht. Wir prüfen uns anhand von Gottes Wort, wo an diesem Tage vielleicht Dinge passiert sind, die nicht dem Herrn gefallen haben. Und wir bekennen es ihm. Und dann sagt Johannes in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Alten unter euch, ihr wisst, dass ich bei dieser Gelegenheit meistens vom Schaf und vom Schwein rede, ja, was in die Pfütze gefallen sind, beide. Das Schwein bleibt drin, das ist ein Lebenselixier. Je dreckiger, desto besser. Ist in Afrika genauso wie hier. Nur in Afrika sind die schon viel dunkler dadurch geworden, die Schweine, als hier. Habt ihr das nicht gemerkt, dass die gar nicht so rosig sind? Aber ich sage das jetzt ein bisschen scherzhaft, ja. Die waren vielleicht noch ein bisschen gründlicher dort. Ein Schwein bleibt drin, aber ein Schaf will raus. Und wir werden verglichen nicht mit Schweinen, die Kinder Gottes, sondern mit Schafen. Wir wollen raus, wir können in die Pfütze fallen, in die Sünde. Wir können uns besuhlen. Aber der Heilige Geist, der in uns wohnt, bewirkt in uns eine tiefe Traurigkeit, dass wir das erkennen, wo wir gefallen sind. Und dann dem Herrn bekennen und ihm danken für die Vergebung, für die Reinigung. Wir dürfen wieder neu Gemeinschaft mit ihm haben. Ja, und wer das ablehnt, aber trotzdem als Christ betrachtet werden will und als Christ behandelt, obwohl er keiner ist, da sagt Paulus, wir müssen eine klare Scheidung vollziehen. Wir helfen diesen Leuten auch nicht und sie hemmen uns im Dienst. Erst wenn wir hier ganz klar uns entschieden haben, dann sind wir dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk bereitet. Das hat uns gestern Abend beschäftigt. Und heute geht es ins Kapitel 3 und da werden wir sehen, wie die Christenheit sich bis zum Ende entwickelt. Ich lese die ersten Verse. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Das ist die Überschrift. Alles, was jetzt kommt, sind Formen der Selbstsucht. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, ne? Anti-Erziehung, ja, anti-autoritäre Erziehung, unheilig, undankbar, ohne natürliche Liebe, na, muss man da noch viel zu sagen? Das wird jetzt schon vom Gesetz her verordnet, wie das mit der Liebe ist und mit der Familie und der Ehe für alle. Und mit Gender Mainstreaming und all diese Dinge. Das wird hier angekündigt. Das wird einfach als ohne natürliche Liebe beschrieben. Das ist nicht das, was Gott in uns hineingelegt hat. Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Ja, da braucht man ja nur über die Straße zu gehen, wo die Leute mit ihrem Smartphone ja bald über die eigenen Füße fallen. Und nur noch im Smartphone mit den Spielchen sind. Das ist ja eine Sucht geradezu. Gefangen von all dem, um möglichst nicht zur Ruhe zu kommen und nur darüber nachzudenken, was denn nach dem Tode auf den Einzelnen zukommt. Was denn der Sinn im Leben ist. Wozu bin ich da? Und wie soll das Ziel aussehen? Mehr das Vergnügen lieben als Gott. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Das ist dieser Satz, der deutlich macht, es handelt sich hier um Leute, die sich auf Christus berufen. Denn sie haben eine Form der Gottseligkeit. Nun wird vielleicht der eine oder andere sagen, haben die Moslems das nicht? Nicht in dem Sinne von Paulus. Denn gottselig, das ist bei Paulus ganz klar definiert in diesen beiden Timotheusbriefen. Wenn von gottselig die Rede ist, ist immer irgendetwas in Verbindung mit Jesus Christus. Das ist die Gottseligkeit. Das Geheimnis der Gottseligkeit, Kapitel 3, Vers 16 im ersten Brief, ist, Gott ist geoffenbart im Fleisch, gesehen von den Engeln und so weiter. Das ist die Beschreibung unseres Herrn. Und so ist ganz klar, eine Form der Gottseligkeit haben nicht die Moslems, nicht die Buddhisten und andere. Sie meinen zwar Gott zu dienen, es ist aber nicht die Gottseligkeit nach der Heiligen Schrift, sondern das haben nur Leute, diese Form, die Gottseligkeit eben leider nicht. Den Inhalt haben sie nicht, sie haben nur die Form. Worin besteht die Form? Christlicher Taufschein, christlicher Konfirmandenschein oder Kommunion, christlicher Trauschein, christlicher Totenschein. Das sind die Scheine. Das ist der Schein der Gottseligkeit. Scheinchristen. Was nützt das alles, wenn man Christus nicht im Herzen hat? Und für diese Scheinchristen ist das typisch hier, was hier gesagt wird. Die Entwicklung in der letzten Zeit. Die schlimmsten Exzesse im moralischen Bereich spielen sich ja im Pfarrhaus ab mittlerweile. Das ist ja dermaßen traurig, wenn man darüber nachdenkt und wie der Name des Herrn dadurch verlästert wird. Und was sagt Paulus? Wie kannst du dem begegnen, Timotheus? Indem du auf die Straße gehst und dagegen protestierst? Das sagt er nicht. Wobei ich nicht sage, dass man das nicht kann. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Ja? Oder Leserbriefe schreiben. Nicht das Schlechteste. Ich habe im Hinblick auf praktizierte Homosexualität mehrmals eine Leserbriefdiskussion in einer überregionalen Zeitung angeregt. War hochinteressant, was sich da abspielte. Das sind Möglichkeiten, aber die sind nicht jedem gegeben. Nicht jeder kann gut formulieren, nicht jeder hat so viel Zeit und so weiter. Auch hat nicht jeder so viel Mut. Muss man manchmal auch dabei haben. Aber jeder kann das tun, was Paulus hier sagt. Wie geht das weiter? Er sagt, die Kraft verleugnen. Sie haben die Form der Gottseligkeit, die Kraft verleugnen sie. Und was die Kraft der Gottseligkeit ist, werden wir heute nach dem Mittagessen hören, in Verbindung mit der Heiligen Schrift. Und von diesen wende dich weg. Seht, da haben wir den zweiten Aufruf. Das erste war Wegreinigung, ja, um ein geheiligtes Gefäß zu sein in Gottes Augen, ein brauchbares Gefäß. Das war Kapitel 2. Und hier heißt es, sich wegwenden. Nicht denselben Weg gehen. Nicht ins selbe Horn blasen. Ganz klar sich unterscheiden. Und ich habe heute Nacht nochmal darüber nachgedacht, über den einen oder anderen Punkt, da fiel mir noch etwas ein, dass dieser Gedanke, dass man auch in der Auswahl derer, mit denen man Kontakt hat, Freundschaft pflegt, es geht hier nicht um Evangelisation, da gehen wir zu diesen Leuten hin. Es geht nicht darum, dass wir Kloster, Klöster bauen und uns ganz von der Welt zurückziehen. Das meint Paulus nicht. Es geht um Gemeinschaftspflege. Und um gemeinsamen Dienst. Und da muss eine gewisse Basis vorhanden sein. Wenn die nicht da ist, wenn das geheuchelt ist, wenn hier die entscheidenden Dinge verneint werden, ist die Basis nicht in Ordnung. Mit wem arbeiten wir zusammen? Und da fiel mir was heute Nacht noch ein. Und zwar im Alten Testament, der erste Psalm, ist ja die Einführung in die Psalmen. Im ersten Psalm steht ja schon drin, was anschließend in den 149 kommt. Nämlich, da wird beschrieben, wie es dem ergeht, der sich dem Herrn weiht, der mit ihm lebt, wo Gottes Wort im Mittelpunkt steht und die Belange des Herrn. Und wie es dem ergeht, der eben nicht diesen Weg geht. Und da wird im ersten Vers einleitend in die Psalmen gesagt, glückselig ist der, ich sage es jetzt mit meinen Worten, der drei Dinge nicht tut. Man kann also glückselig sein, indem man gewisse Dinge nicht ausübt. Und was der dann tut, ist dann im nächsten Vers. Ja, die Beschäftigung mit dem Wort und so weiter. Aber er sitzt nicht auf dem Sitz der Spötter. Er geht nicht auf dem Weg der Sünder und so weiter. Und da wird das schon angedeutet im Alten Testament. Und der Psalmist sagt nicht, der Jude würde ja eher erwarten, wenn davon nicht die Rede ist, dass da stehen würde, der keine Gemeinschaft mit den Heiden hat. Ja, das war doch die Absonderung für Israel. War ja Gottes Volk, Gottes irdisches Volk Israel. Alle anderen, die Unbeschnittenen, waren Heiden, waren unter dem Fluch Gottes, so glaubten sie. Und das hätte man eigentlich erwarten sollen. Aber hier geht es um die Gemeinschaft innerhalb des Volkes. Und Römer 2 macht deutlich, nicht jeder, der sich Jude nennt, ist auch ein Jude, sondern der nur beschnitten ist am Herzen, der wirklich gläubig ist. Das heißt, auch im irdischen Volk Gottes gab es viele Ungläubige, gab es viele Spötter, das können wir im Alten Testament lesen, viele, die nicht nach dem Willen Gottes lebten. Und der Psalmist macht deutlich, such dir deine Freunde aus, mit denen du Gemeinschaft hast. Das ist wichtig. Gemeinsam können wir nur etwas tun, wo wir eine gemeinsame Grundlage haben. Und wenn es jetzt um den Mitarbeiter geht, nach Gottes Gedanken, mir fehlt da jetzt die Zeit, das im Einzelnen alles auszuführen, aber ich gebe das so als Hinweis für solche, die sich das noch mehr erarbeiten wollen, auch über den Zettel hinaus, da habe ich das nämlich noch nie erwähnt, da könnte man diesen Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, immer das Gegenteil davon sagen, das ist typisch für einen Mitarbeiter Gottes. Das Gegenteil, zum Beispiel natürliche Liebe. Oder wenn oben steht, als erstes selbstsüchtig, egoistisch also, dann ist das Gegenteil, ja, dass man erpicht ist oder erfüllt ist von dem Gedanken der Nächstenliebe. Nicht sich selber lieben, sondern den Nächsten lieben, für den anderen da sein. Und wenn von Geldliebe die Rede ist, dann ist das jemand, der dem Herrn dient, der sich dadurch kennzeichnet, dass er nicht am Geld hängt, dass er freigebig ist, dass er gerne abgibt. Und so könnten wir alle Punkte jetzt durchgehen, das sind eine ganze Menge, die wir da gelesen haben, und immer das Gegenteil ist typisch für einen Bruder oder eine Schwester, die dem Herrn dienen will. Da haben wir eine Menge Anleitungen, ja? Ganz einfach, jedes Kind kann das verstehen. Paulus will damit auch ganz klar sagen, diese Entwicklung, die er hier ansagt, er war ja auch Prophet. Gott hat ihm das eingegeben, dass das so werden würde im Lauf der Zeit mit der Christenheit, dieses große Haus, ist nicht aufzuhalten. Wir können dagegen angehen, so viel wie wir wollen. Wir werden diese Entwicklung weltweit nicht aufhalten können. Wir können uns aber davor schützen, uns rein erhalten für den Herrn, dass wir nicht davon befleckt werden, nicht beeinflusst werden, dass unser Denken nicht in diese Richtung abgeleitet, sich selbst verwirklichen. Das ist doch das größte Ziel der modernen Pädagogik, sich selbst verwirklichen. Was sagt die Bibel? Wenn von selbst die Rede ist, dann ist es die Selbstverleugnung. Das ist genau das Gegenteil. Wenn es um Verwirklichung geht, dann geht es darum, dass wir Christus verwirklichen. Dass er lebendig wird in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserem Zeugnis. Dass unser ganzer Lebensstil ausstrahlt. Wir sind auf der Reise, wir haben ein Ziel. Unser eigentliches Vaterhaus ist nicht Kamerun, wie es bei mir früher war, für eine Zeit lang, oder im Kongo, wo ich sehr viel gewesen bin, sondern und auch nicht Deutschland. Unser eigentliches Vaterhaus ist droben. Wir sind auch hier Gastarbeiter. Wir sind Botschafter, sagt die Bibel. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben die größte Botschaft aller Zeiten. Aber unsere eigentliche Heimat ist woanders. Und das war übrigens nebenbei bemerkt. In Hebräer 11 wird das sehr deutlich erklärt, bei den Alten im Alten Bund, im Alten Testament genauso. Da wird gesagt, Abraham, Isaac und Jakob lebten in Zelten, weil sie ein anderes Heimatland suchten. Sie warteten auf die Stadt, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist, auf das himmlische Jerusalem. Und von Mose wird gesagt, er achtete die Schmach des Christus für größeren Reichtum als alle Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung, was danach kommt. Das ist die Haltung hier von einem guten Mitarbeiter. Und Paulus sagt, böse Menschen, das wird immer weiter fortschreiten. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text, da steht da alles drin. Und nicht aufzuhalten. Du aber, sagt er, jetzt kommt das erste Du aber in Vers 10. Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen und so weiter. Ihr lieben älteren Brüder und liebe ältere Schwestern, können das die Jüngeren von uns sagen, dass in unserem Leben, in unserem Zeugnis, in unserer Lehre, ist übrigens interessant, dass Paulus mit der Lehre anfängt, nicht mit dem Leben, mit der Lehre, aber das Leben kommt sofort hinterher. Das stimmt überein, ziemlich genau bei Paulus. Bei uns sind da, klafft da vielleicht eine ganz große Lücke. Aber können die Geschwister zumindest sagen, von der Lehre, das ist schon mal sehr hilfreich. Da habe ich vieles übernehmen können. Von diesem und jenem Bruder oder auch von Schwestern, die ja zu Hause manchmal sehr gute Ratschläge geben können. Ich habe das schon mal hier erwähnt, die fünf wichtigsten Personen in meinem Leben waren alles Frauen. Und wenn wir klar sagen, dass die Schwestern in den Zusammenkünften eben schweigen, dann ist das nicht, weil wir sie verachten, sondern weil Gottes Wort das sagt, weil sie andere Aufgaben haben, die mindestens genauso wichtig sind. Und für mich waren fünf Schwestern, meine Großmutter, meine Mutter, meine eigene Frau und zwei alte Singles. Die waren damals um die 70, ich war 18 Jahre alt. Und ich habe die öfters besucht. Ich hatte damals ein Orchester, wo wir zur Freusburg fuhren, haben wir dann eine Woche geübt da für unsere Konzerte. Und in den Pausen bin ich dann zu diesen Schwestern, die wohnten da in der Nähe. Und die haben mir aus ihrem Leben erzählt. Und da habe ich sehr viel von gelernt. Ja, das Entscheidende ist, ob Christus in mir lebt. Und eben hilfreich, wenn Jüngere Ältere haben, die sie mitnehmen auf diesem Weg, teilnehmen lassen. Ich habe bei meinen Reisen nach Afrika oder auch in den Osten in der Regel immer jüngere Leute mitgenommen. Und bis auf eine einzige Ausnahme sind alle anderen anschließend in die Mission gegangen. Das hat sie sehr beeindruckt. Auch die Not dort auf dem Missionsfeld und wie man da helfen kann. Jüngere mit an die Hand, du aber. Und die Jüngeren natürlich, er sagt von Timotheus, du hast genau erkannt, genau. Er hat das nicht nur so nebenbei mitgenommen, er hat hingeschaut. Und erkennen ist ja nicht nur zur Kenntnis nehmen. Erkennen ist ein Prozess, der verinnerlicht wird. Ich denke darüber nach. Was kann ich daraus lernen? Was bringt mir das? Oder wohin bringt mich das? Es ist ja noch viel wichtiger, nicht nur, dass ich selber profitiere, sondern dass andere dadurch profitieren, durch das, was ich gelernt habe. Alt und jung zusammen. Und die Lehre ist ganz wichtig. Ich weiß, als junger Mann, also da kann ich sicher einige von euch verstehen, für den Fall, dass ihr auch so denken solltet oder mal so gedacht habt. Ich bin da, bei uns gab es immer diese Brüderkonferenzen, Dillenburg und Hückeswahn war das in der alten Versammlung früher. Die ehrwürdigen Brüder saßen da, waren auch recht große Konferenzen und da gab es nur Lehre. Immer Lehre, immer Lehre. Und dann habe ich gesagt, so als 17-, 18-Jähriger, mit der Lehre ist ja ganz schön, aber ich würde auch mal gern Praxis sehen. Gehen denn die Brüder auch auf die Straße und verteilen mal Traktate? Hatte ich noch nie einen gesehen. Hinterher habe ich erfahren, einer tat es ja. Der war von der Schweiz. Aber sonst nur die Lehre. Nur die Lehre. Und ich vermisste die Praxis. Und da kam so ein Stadium in mein Leben, wo ich dachte, die Lehre ist nicht so wichtig. Hauptsache aktiv sein. Habe das aber dann doch schnell gemerkt, ich kann ja nur das Richtige tun, wenn ich das Richtige kenne. Die Lehre muss erstmal okay sein, aber dann natürlich auch darin leben. Der Jesus sagt von den Pharisäern im Evangelium, alles, was sie euch sagen, tut, aber tut nicht nach ihren Werken. Da habe ich dem Herrn gesagt, hoffentlich sagt das nicht eines Tages mal einer von dir. Alles, was er euch sagt, tut, tut aber nicht nach seinen Werken. Das ist so ungeheuer wichtig. Vor allen Dingen auch für solche, die in der Verkündigung leben. Dass Leben und Lehre übereinstimmen. Wir hatten solche Leute bei uns in der Versammlung, ja, in der Gemeinde, mehrere Leute. Woraus kam, dass das Leben ganz anders war als ihre Lehre. Die haben wir alle vom Lehramt entbunden. Die haben gesagt, das ist Schluss. Wir wollen euch nicht mehr hören. Solange das Leben nicht dahinter steht, kommt genau das Gegenteil heraus. Die jungen Leute nehmen uns nicht mehr für voll. Die wollen authentisches Christentum. Und sie haben auch ein Recht, das von uns Älteren zu erwarten. Das ist unser Beitrag. Auch von den Älteren, die jetzt nicht von hier vorne her reden. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Aber im Leben zeigen, Christus ist die Mitte. Und auch den jungen Leuten mal erzählen können, was man so mit dem Herrn erlebt hat, wie wunderbar er geholfen hat. Vielleicht einen auch von einem falschen Weg wieder zurückgeführt. Wir können ja durchaus auch mal von unserem Versagen etwas erzählen. Das kommt oft viel besser an, dass die merken, das sind ja genauso Leute wie wir, die hatten ja auch in ihrer Jugend so ähnliche Probleme. Wie sind sie damit klargekommen? Gerade auf sexuellem Gebiet. Da gibt es manche Fragen. Was ist erlaubt, was nicht, was gefällt dem Herrn, was auch nicht, wo und wann und wie und all diese Dinge. Haben wir Älteren Antworten darauf und können wir freimütig darüber reden? Dies erste Du aber, sozusagen als Bollwerk gegen diese ganze Entwicklung der Umgebung, dass wir uns nicht infizieren lassen, ist alt und jung halten zusammen. Die Jungen lernen von den Alten und die Alten sind Vorbild. So, und jetzt sage ich euch ein kleines Sprüchlein, das habe ich nicht selber geformt, ich habe das vor ein paar Jahren mal gehört und ich merke mir immer gerne so kleine Sprüche. Dieser Spruch heißt, alt und jung, das bringt Schwung. Jung und alt, das gibt Halt. Ich sage dir noch einmal, alt und jung, das bringt Schwung, brauchen wir Älteren. Ich weiß ja nicht, ob Wolfgang sich schon etwas zu den Älteren, ganz alt ist er ja noch nicht, ja, aber ich darf mich dann schon dazu zählen. Das brauchen wir, den Schwung der Jugend. Solche Berichte, wie wir eben gehört haben, ganz toll. Aber dass die Jugend auch die Überzeugung bekommt, unsere Alten, die reden nicht nur, sie leben auch mit dem Herrn. Und ich hoffe, dass das so der Fall ist. Und wenn man da Fragen hat, dann kann man ja auch mal nachfragen. Und dann hoffe ich, dass die Alten nicht ungehalten sind, wenn mal man hinterfragt wird. Ja? Und dass man dann auch sagen kann, ja du, ich weiß, auf diesem Gebiet ist das bei mir wirklich ein Problem und du kannst mir helfen, wenn du dafür betest und wenn dir das wieder auffällt, sagst mir wieder Bescheid, weil wir selber oft gar nicht die Dinge so an uns erkennen, wie andere das tun. Wie unser Erscheinungsbild ist bei anderen. Alt und jung. Also die Lehre und Paulus, du hast auch erkannt, mein Betragen, wie ich mich verhalten habe, auch anderen gegenüber, ist das wirklich von Gottes Furcht geprägt? Meinen Vorsatz, auch interessant, ihr Lieben, für den Mann oder auch für die Frau, die für den Herrn tätig sein will, die hat auch Ziele. Nicht einfach so in den Tag leben, was so auf mich zukommt, das tue ich oder so weiter, sondern Gott gibt uns auch klare Ziele, was zu erreichen ist. Ziele für die Gemeinde, ist für die Ältesten wichtig, kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele, Ziele auch im eigenen Leben vielleicht, im Hinblick auf die Heiligung, wo sind Schwachpunkte, wo ich an mir arbeiten muss, beziehungsweise den Herrn arbeiten lasse, im Sinne von Römer 6, wo das erklärt wird, Vorsätze, vielleicht auch Reisen, Missionsreisen, Einsätze und so weiter. Paulus hat das dem Timotheus mitgeteilt. Und dann hat Timotheus auch erlebt, wie zum Beispiel ein Vorsatz durchkreuzt wurde. Apostelgeschichte 16. Wir nahmen uns vor nach Kleinasien und so weiter und der Heilige Geist hat das verhindert. Dann kommt der Ruf aus Mazedonien, komm herüber und hilf uns. Ihr Lieben, wir können uns manchmal täuschen, aber lieber ein Vorsatz, der vielleicht im Augenblick nicht durchgeführt werden kann, als keinen Vorsatz. In meinem Leben war das so. Ich hatte mir vorgenommen, als ich aus der eigentlichen Missionsarbeit ausschied und eine eigene Missionsarbeit begann, wieder zurück auf mein Missionsfeld nach Kamerun. Habe in Balmayo schon ein Haus gemietet, für ein halbes Jahr schon im Voraus bezahlt und wollte mit der ganzen Familie wieder zurück und landete dann im Gefängnis und kriegte keine Einreisevisum mehr. Der Präsident Aicho hat das selber angeordnet, ich war für ihn eine ganz gefährliche Figur, subversive Tätigkeit und so weiter, wurde mir unterstellt. War natürlich alles ein bisschen komisch, aber für mich war es nicht ganz so komisch dort. Aber eins war klar, dieser Vorsatz war im Augenblick nicht zu verwirklichen. Und es hat 13 Jahre gedauert, bis ich wieder zurück konnte, nachdem Aicho, der Präsident, durch eine urkomische Angelegenheit, ich habe jetzt nicht die Zeit, ich kann das vielleicht beim Mittagessen mal zum Besten geben, aus seinem Amt ausgeschieden ist. Ganz Afrika hat sich darüber amüsiert, den hat man nämlich reingelegt. Und als der aus dem Amt kam, wurde die Tür wieder geöffnet und der Vizechef der Geheimpolizei, die bis dahin ständig hinter mir her war, der hat mich eingeladen und in seinem Dienstwagen bin ich durch Kamerun gereist, überall salutiert und so weiter. War eine andere Reise als in der Grünen Minna vorher, 13 Jahre vorher. Und dann hat Gott die Türen geöffnet und dann konnten wir in Kamerun auf einen Schlag viele, viele Christen im ganzen Land erreichen. Hätte ich vorher nie gekonnt. Wir waren nur im Dschungel unten, Balmayo und Ebolova, also für Leute, die sich da ein bisschen auskennen in Kamerun. Ich wäre aus dem Dschungel gar nicht rausgekommen. Und so hat Gott die Türen geöffnet, aber es kam später. Und bei Paulus war es genauso. Der kam später, auch nach Kleinasien, nach Ephesus und so weiter. Und dann hat Gott ihm die große Tür aufgetan. Aber wichtig, ihr Lieben, Mitarbeiter im Werk des Herrn, Vorsätze, Ziele, was könnte jetzt dran sein, wozu bin ich in der Lage, was kommt da auf mich zu, aber offen sein, wenn der Herr im Augenblick noch nicht, vielleicht später, dann zeigt er was anderes. Ein Auto, das fährt, kann man besser lenken als ein Auto, das steht. Wir müssen wirklich unterwegs sein für den Herrn, offen für sein Wirken. Was ist uns Jesus wert? Das ist die alles entscheidende Frage. So, und dann sagt Paulus noch andere Dinge, auf die gehe ich jetzt nicht im Einzelnen ein, weil ich einigermaßen pünktlich sein möchte. Er sagt nämlich dann, du hast auch meinen Glauben erkannt, meine Langmut. Das ist für Leute, die meisten nämlich, die tätig sind und die etwas tun für den Herrn, bei den Männern zumindest, sind nicht selten Choleriker, wie Mose. Der wurde in der Schule Gottes zum sanftmütigsten Menschen auf der ganzen Erde, hat Gott ihm hinterher zugesagt. Der sanftmütigste war ein klassischer Choleriker. Choleriker sind Leute, die in der Regel Entscheidungen treffen können und auch bewusst tun. Die vorwärts schreiten, die haben manche guten Eigenschaften, Choleriker, aber die sich nicht bezwingen können. Einer der größten Politiker in der deutschen Politik, Nachkriegspolitik, in meinen Augen der klügste überhaupt, den sie jemals hatten, war Franz Josef Strauß. Der Mann war unglaublich begabt. Er hat alles kaputt gemacht, weil das ein Choleriker war, der konnte sich nicht unter Kontrolle halten. Und seine Gegner, die haben im Bundestag immer so Sticheleien gemacht, dass der aus der Haut fuhr. Und dadurch hat er sich alles verdorben, ja. Ist also hochinteressant, man kann das ja im Internet nochmal die eine oder andere Rede sich da anhören. Einer, der sich selber bezwingt, sagt die Bibel, ja, der ist größer als jemand, der eine Stadt erobert. Und wenn ich ein Kind Gottes bin, ihr Lieben, dann kann ich dahin kommen, dass kein Mensch merkt, dass ich ein Choleriker bin, weil ich das rechtzeitig unter Kontrolle bekomme. Wenn das wieder hochkommen will, ihr Lieben, ich weiß, wovon ich rede, weil ich nämlich einer bin, ja. Wenn das hochkommt, dass ich dann einfach gelernt habe, du musst jetzt erstmal mit dem Herrn reden. Und beim Choleriker ist ja Zeit ganz entscheidend, dass das nicht sofort losbollert, ja. Und dann zur Ruhe kommen. Und dann wieder nüchtern werden. Ja, das ist möglich, wenn wir mit dem Herrn leben, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Und das gehört zum Dienst eines Menschen, der vom Herrn gebraucht werden will. Wenn wir uns nicht im Zaum halten können, diese Langmut und Sanftmut, beim Choleriker geht es ja um die Sanftmut. Bei der Langmut geht es darum, dass ich den langen Atem habe, dass ich nicht vorher aufgebe, so in eurer Arbeit. Da braucht ihr die Langmut. Und die Sanftmut natürlich auch, ja. Das sind alles Dinge, wo Paulus sagen kann, das hast du genau studiert und du hast es bei mir gefunden. Meine Liebe, sein Antrieb für alles, wie er den Menschen begegnet ist. Paulus muss ja auch ein großartiger Seelsorger gewesen sein. Das erwähnt er im Galaterbrief. Lehrer habt ihr genug, aber wenig Väter, sagt er. Väter in Christo. Das brauchen wir auch. Das muss nicht unbedingt einer der Ältesten sein, obwohl das zum Ältestendienst gehört, zum Hirtendienst. Unbedingt. Wenn einer sich da nicht bezähmen kann und nicht diese väterliche Liebe hat zu den Geschwistern, ist er ungeeignet. Ich hoffe, dass ich keinem zu nahe trete hier. Aber wir müssen ja sehen, was die Bibel zu diesen Dingen sagt. 1. Timotheus 3 kann man das nachlesen. Ja, so geht das weiter hier. Und am Ende sagt er, meine Verfolgung, meine Leiden. Und das ist hochinteressant. Wenn wir von den Verfolgungen lesen, von der Glückseligkeit, verfolgt zu werden um Christi willen, ja, dann wird das nie an den Anfang einer Liste gestellt, sondern immer am Ende, auch bei den Glückseligpreisungen. Die letzten zwei handeln von Verfolgung, die ersten nicht. Wenn du das erfüllst, was in den ersten steht, so mit dem Herrn lebst, dann bist du bereit, auch für ihn zu leiden. Und ich kann euch das versichern, ich habe das ja etliche Male erfahren. Ich will da nicht in Einzelheiten gehen. Aber wenn man dann da irgendwo ist und die Gewehre sich auf dich richten, du hast keine Angst. Keine Angst. Das Bewusstsein der Gegenwart des Herrn, das ist so gewaltig. Ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Im Augenblick lese ich nochmal mein eigenes Buch, weil ich gar nicht mehr genau weiß, was ich da geschrieben habe. Und da sind mir also, ich bin jetzt so in der Mitte angekommen, da sind mir doch noch die Tränen gekommen. Da habe ich gedacht, meine Güte, wie wunderbar hat der Herr da geholfen. In dieser Situation, das war ja total hoffnungslos, da lebend rauszukommen. Und dann das zu erleben, er umgibt mich von allen Seiten. Auch das Bewusstsein, wenn meine Frau jetzt Witwe wird oder die Kinder Waisen. Er ist der Vater der Witwen und Waisen. Er wird bei ihr sein. Und meine Frau hat das bestätigt, war ja etliche Male überfällig. Die Leute haben mich gesucht, Auswärtige Amt hat mich gesucht. Oder wo ich auch war verschwunden. Meine Frau war zu Hause und wartete, keine Nachricht. Und dann habe ich sie hinterher gefragt, wie war das denn eigentlich so? Sie sagt, ich war so ruhig. Ich war so getragen vor dem Herrn. Ich wusste, er steht über allem. Und ich erzähle das deswegen, weil ich nämlich an sich kein Abenteurer bin. Ich suche auch nicht diese Abenteuer. Ich bin eigentlich von meiner Natur her eher ein vorsichtiger Mensch, ja. Und gehe solchen Sachen, wenn möglich, aus dem Wege. Deswegen denke ich, dass viele sich so in meine Haut hineinversetzen können. Und ich möchte euch einfach das sagen. Wenn wir jetzt in diesen guten Zeiten mit dem Herrn leben, wirklich Gemeinschaft mit ihm haben, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Wenn dann die Prüfung kommt, wir werden nicht fallen. Wir werden nicht verzweifeln. Wir werden eine solche Kraft bekommen, das gilt für jeden von uns, nicht nur für die Verkündiger, dass wir auch, wenn die schlimmsten Dinge auf uns zukommen sollten, wir festhalten am Herrn. Das, ihr Lieben, das kann ich euch versichern für jeden, der jetzt mit Jesus lebt. So, das ist also das Vorbild. Und dann sagt er auch noch etwas, und daran können wir uns auch prüfen, der Vers 12, den sollten wir uns dicke unterstreichen. Alle aber auch, die gottselig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Da könnte der eine oder andere sagen, ja, hat der Paulus sich selber widersprochen, er war ja schon alt, vielleicht ein bisschen tattelig geworden und so, denn im ersten Brief schreibt er, dass wir dafür beten sollen, dass wir ein ruhiges Leben führen in wahre Gottseligkeit. Das heißt, das ruhige Leben und Gottseligkeit steht im ersten Brief. Dafür dürfen wir beten. Jetzt sagt er, wer gottselig leben will, der wird verfolgt werden. Verfolgung ist kein ruhiges Leben. Hat er sich da widersprochen? Es gibt eine Lösung. Er sagt in diesem Vers nicht, dass wir immer verfolgt werden. Wer gottselig leben will, wird Zeiten der Verfolgung erleben. Aber auch Zeiten der Ruhe, für die er beten darf. Nach dem ersten Brief. Denn in den Ruhezeiten tanken wir auf, innerlich, geistlich, Kraft für die Verfolgungszeit. Und wenn Paulus von Verfolgung spricht, meint er eben nicht nur Gefängnis oder Märtyrertod, sondern Verfolgung beginnt schon, wenn der Nachbar schlecht über uns redet. Oder wenn wir gemobbt werden, um Christi willen. Nicht, weil wir so tollpatschig sind, sondern um Christi willen. Also in der Schule kann das schon sein. Das ist auch schon Verfolgung. Petrus sagt, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. 1. Petrus 4. Schon die Schmähung im Namen Jesu. Aber das geht natürlich nur für Leute, die den Herrn bekennen, sonst werden wir nicht geschmäht, um seinetwillen. Sind wir solche Leute? Seht, und wenn wir sowas noch nie erlebt haben, dann sollten wir unser Christentum in Frage stellen. Dann sollten wir uns fragen, ob wir überhaupt Christen sind, wiedergeboren sind. Denn wenn wir wiedergeboren sind, haben wir nicht nur Freunde. Wir haben zwar Freunde, aber auch Feinde. Und die werden alles Mögliche versuchen, um uns das Leben schwer zu machen. Also ich möchte noch einmal sagen, wer überall gut gelitten ist, der ist sicher kein großer Zeuge für den Herrn. Also, entschuldige mich, wenn ich das so deutlich sage, aber es hat ja keinen Sinn, wenn man nur dankbar ist, wenn man das hört, was man schon lange kennt, sondern wir wollen auch über diese Dinge ins Gespräch kommen. So, jetzt werde ich mich bemühen, in etwa 7 Minuten fertig zu sein. Das zweite Du aber bewahren wir uns auf für heute Nachmittag. Da geht es um Gottes Wort. Und wie wir zum Glauben kommen. Es geht um die Timotheus-Bekehrung und die Saulus-Bekehrung. Es gibt nämlich 2 Arten von Bekehrung. Darüber möchte ich heute Nachmittag etwas sagen. Und wir nehmen jetzt das letzte Du aber heraus. Kann das sein, dass die Kinderstunde schon zu Ende ist? Die Sonntagsschule? Noch nicht? Ein paar Minuten können wir noch. Gut. Ja, ich muss nämlich meiner Frau Rechenschaft geben, dass ich nicht zu lange spreche. Ja, das ist schon so etwas meine Schwäche. Das dritte Du aber haben wir in Kapitel 4. Da heißt es, Vers 5, da wird vorher gesagt, sie werden sich von der Wahrheit abwenden und ihre Ohren denen leihen, die so predigen, dass es ihnen in den Ohren kitzelt. Die also, das sind die Prediger, die sich nach den Zuhörern richten und genau wissen, was sie gerne hören, entsprechend predigen sie. Also ganz große Gefahr für einen Prediger. Dann hört man hinterher von überall, ach, das war eine gute Predigt und so weiter, alle sind zufrieden. Aber Gottes Wort will uns ja auch immer wieder in Frage stellen. Wir sollen ja auch über die Dinge nachdenken, wo wir noch Defizite haben. Im Übrigen predige ich auch zu mir selber, predige nicht nur für die anderen. Denn manches, was ich sage, ist durchaus etwas, wo ich mir sage, man muss auch noch dran arbeiten. Ja. Und da ist auch ganz gut, dass er für die Prediger auch betet. Und jetzt steht in Vers 5, nachdem das andere aufgeführt worden ist, die gesunde Lehre nicht ertragen können, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen. Das ist sehr interessant. Die Gier, was man gerne hat, entsprechend sucht man sich die Lehrer, die das lehren. Ja. Aber du aber, sei nüchtern in allem. Leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Nüchtern. Will Paulus damit sagen, dass Timotheus keinen Alkohol trinken soll? Das ist hier nicht der Sinn. Also ich will nicht damit sagen, dass er das Gegenteil sagen will, das natürlich nicht. Aber hier geht es um eine nüchterne Gesinnung im Sinne, dass ich Gottes Wort ernst nehme, dass ich die Verheißungen des Wortes Gottes auch vollnehme, akzeptiere, darauf kann ich mich stützen, wenn ich im Gebet dem Herrn etwas bringe. Wenn es dafür eine Verheißung gibt, kann ich erwarten, dass er sie erfüllt. Aber nüchtern heißt nicht, etwas vom Herrn zu erwarten, was er nicht verheißen hat. Beispiel. Ein Großteil der Christenheit wartet auf eine weltweite Erweckung und beten inbrünstig dafür. Und diese weltweite Erweckung wird nicht kommen, weil für die Endzeit Gott uns mitgeteilt hat durch sein Wort, unter anderem gehören auch die Abschnitte, die wir gerade lesen dazu, dass am Ende der Zeit eine weltweite Verführung sein wird, aber keine weltweite Erweckung. Wenn ich also um so etwas bitte, ist das nicht ein Zeichen von einem großen Glauben, dass ich Gott mehr zutraue als das, was er tun will, sondern dass ich die Bibel nicht ernst nehme im Grunde. Obwohl, wenn ich das einem solchen sage, der würde mir vielleicht an die Gurgel gehen. Sie meinen ja ganz besonders, wirklich großen Glauben zu haben. Aber der Glaube basiert auf den Aussagen der Heiligen Schrift und nicht auf meinem Wunschdenken. Gott sagt auch ganz klar, die Bibel sagt ganz klar, nicht jeder, dem ich das Evangelium bringe, wird sich bekehren. Ne, wir kennen das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Das wird ausgestreut, aber nur ein Teil geht auf. Und ein Teil sind Scheinbekehrungen. Wenn Verfolgung kommt, das ist der Test, dann wollen sie nichts mehr davon wissen. Das haben wir heute überall. Nur ein Teil wird sich bekehren. Wenn jemand sagt, und das ist ein bekannter Evangelist, hat das gesagt, die große Erweckung kommt jetzt über Deutschland und beginnt in Frankfurt und so weiter, da haben wir damals schon gesagt, das ist unmöglich, was der Mann sagt. Er sagt etwas, wozu wir keine Verheißung haben. Und das ist ja schon über 30 Jahre her, wo er das gesagt hat. Und von der Erweckung kann man nun wirklich nicht viel spüren. Zumindest nicht von einer geistlichen Erweckung. Nüchtern sich auf das Wort stützen. Aber was es an Verheißungen gibt im Wort, sofern es Verheißungen für uns sind, es gibt ja auch Verheißungen nur für Israel, können nicht alles, was Israel verheißen ist, auf uns beziehen. Aber im Neuen Testament, im Großen und Ganzen, sind das ja Verheißungen für uns, für die Gemeinde. Das dürfen wir aber in Anspruch nehmen. Darauf dürfen wir uns stützen. Wir dürfen Gott viel zutrauen, auch im Hinblick auf Heilung. Warum soll Gott heute nicht mehr heilen? Aber er bestimmt den Zeitpunkt. Da können wir keine Versammlung ansetzen und sagen, jetzt muss der Heilige Geist heilen, wenn ich durchs Mikrofon blase oder ähnliche Dinge tue. Aber auf das Gebet der Gemeinde, Matthäus 18, Vers 19. Oder Jakobus 5, ne, der Ältesten. Wird Heilung erfolgen? Nicht immer körperliche, manchmal ist es eine geistliche Heilung, die ja noch viel wichtiger ist als die körperliche. Aber in jedem Fall wird etwas passieren. Ich habe das selber öfters auch praktiziert. Und in jedem Fall, in den ersten Fällen wurden die auch körperlich gesund, von Ärzten aufgegeben. In den späteren Fällen wurden sie körperlich nicht gesund. Aber ihr Widerstand, ihr Groll gegen Gott verschwand und sie konnten ein Ja finden und einen wunderbaren Heimgang erlebt zum Herrn. Diese geistliche Heilung. Nüchtern heißt also, das, was Gott verheißen hat, das wollen wir tun. Und auch die Warnungen wollen wir uns sagen lassen, also nah beim Wort, so eng wie möglich mit der Bibel verbunden und verwoben. Das ist wichtig für jeden Arbeiter, ob Bruder oder Schwester, alt oder jung. Und vollführe deinen Dienst, damit komme ich zum Schluss. Wie kann ich einen Dienst vollführen, den ich nicht kenne? Kennen wir alle das Vorgehen, wie wir unsere Geistesgaben entdecken? Ja? Woher weiß ich, welche Gabe ich habe? Noch eine Minute dafür. 5 oder 6 Vorgehensweisen. Die erste. Wir bitten Gott, dass, wenn er uns die Gabe zeigt, ich sie zu seiner Ehre einsetzen möchte. Das ist das Allerwichtigste. Nicht zu meiner Selbstverwirklichung, sondern zu seiner Ehre. Zweitens, wir listen die Gaben auf. Wir merken uns, 2x4 und 2x12, da haben wir sie alle. Das heißt, 2x in einem 4. Kapitel, Epheser 4, 1. Petrus 4. 2x in einem 12. Kapitel, Römer 12, 1. Korinther 12. Machen wir die Liste, ist der zweite Schritt. Dritter Schritt, wir vergleichen unsere natürlichen Fähigkeiten mit diesen Geistesgaben. Die natürlichen Fähigkeiten, wenn wir die dem Herrn zur Verfügung stellen und der Heilige Geist sie in den Griff bekommt, können nämlich zu Geistesgaben werden. Das ist gar nicht selten der Fall. Aber manche sind etwas langsam von KP, sagt man so bei uns, die brauchen noch mehr. Gut, vierte Möglichkeit, wir erkundigen uns bei den älteren Geschwistern. Bei den Ältesten zunächst mal und auch sonst den älteren Brüdern und Schwestern, die mehr Erfahrung haben. Vielleicht entdecken sie in uns die Gabe, die wir haben. Also der Austausch. Welche Gabe könnte ich haben? Ist der vierte Schritt. Der fünfte, wenn ich immer noch nicht fündig geworden bin, dann benutzt Gott nicht selten Gelegenheiten. Jemand wird gesucht für einen Dienst. Niemand meldet sich. Dann könnte das ja eventuell der Ruf für mich sein. Muss nicht sein, könnte aber sein. Die Gelegenheit. Und das sechste, ich darf den Herrn auch um Zeichen bitten. Ich nenne das aber als sechstes, weil wir normalerweise mit den ersten fünf schon wissen, was wir haben. Ich habe in meinem Buch das erklärt mit diesen Zeichen da in Verbindung mit der Mission, weil ich an sich nicht in die Mission wollte. Ich muss da sicher sein. Ich hatte nur einen Vetter, der mich ständig drängte. Der war so missionsüberzeugt, ich will nicht sagen besessen, auf jeden Fall sehr erfüllt. Und dann habe ich den Herrn gebeten, 3 Zeichen mir zu geben, die in Verbindung damit waren. Und er hat genau darauf geantwortet. Alle 3. Und dann war das klar, jetzt geht's raus. Da war auch der Ort klar, eben nach Kamerun. Das sind die 6 Möglichkeiten. Und ihr Lieben, ich garantiere jedem, der diesen Weg beschreitet, der wird seine Gabe entdecken. Vorausgesetzt, er will es überhaupt. Will ich überhaupt für den Herrn tätig sein? Ist er mir das wert? Helfen wir uns gegenseitig? Und wollen wir wieder neu entdecken, wer Jesus Christus ist? Welch einen wunderbaren Herrn wir haben! Welch Glück es ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Und wenn noch jemand unter uns ist, der da nicht ganz sicher ist, ob er wirklich dazugehört, lass die Sonne nicht untergehen an diesem Tag, bis du sagen kannst, wie der Liederdichter, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Er macht alles gut. Wer zu ihm kommt, sagt er, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen. Und wer sich neu dem Herrn weiht, wird erfahren, welch eine Freude es ist, in seinem Dienst sich bewähren zu dürfen. Wir wollen noch mal aufstehen, miteinander beten. Herr Jesus, du schaust in unser Herz hinein und du weißt um solche, die wirklich diesen Wunsch haben, dir zu dienen, vielleicht noch effektiver als bisher. Und solche, die gerne dienen würden, wenn sie nur ihre Gabe kennten. Und Herr, ich bitte dich für sie, dass sie nicht eher zur Ruhe kommen, bis diese Fragen geklärt sind. Bis deutlich ist, wo unser Arbeitsfeld ist, wo du uns gebrauchen willst und du dann auch deinen Segen darauf legst. Und Herr, für solche unter uns, die noch auf der Suche sind, die noch keine Heilsgewissheit haben, ach, dass sie doch zu dir kommen und bewusst dich bitten, der Herr ihres Lebens zu werden, dem sie auch ihre Schuld dir bekennen und sich unter das Kreuz stellen. Es im Glauben erfassen, dass dein Blut reinwäscht von aller Schuld, dass du stellvertretend für uns das Gericht Gottes, das uns hätte treffen müssen, an dir hast vollziehen lassen, sodass jetzt jeder frei ausgehen kann, weil du den Zorn Gottes getragen hast. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen und möchten uns neu dir weihen für deinen Dienst, damit du uns gebrauchen kannst, damit wir Werkzeuge werden, nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. Herr, wir danken dir, dass du das Wollen und das Vollbringen in uns schaffen wirst, zu deinem Wohlgefallen. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer Jesusname. Amen.